Radio 1.
Die Stadt Cottbus. Ja, hallo liebe Cottbusser, ist gerade 800 Jahre alt geworden. Brandenburg an der Havel ist ein paar Jahre älter. Die Stadt Köln, also das heutige Neukölln, wenn man so will, ist ein paar Jahre jünger. Städte zu gründen war im 13. Jahrhundert total angesagt. Viele deutsche Städte werden ab dem Jahr 1200 erstmals als Stadt urkundlich erwähnt. Warum gab es bereits lange vor Eröffnung des Berghains einen Städteboom? Das können Sie nachlesen im neuen Sachbuch des Mittelalterarchäologen Professor Dr. Matthias Bemhoff. Er ist Direktor des Museums für Vor- und Frühgeschichte in Berlin. Herr Bemhoff, guten Tag, schön, dass Sie bei uns sind.
Ja, schönen guten Tag, Herr Kowski.
Es ist ja nicht so, dass ab 1200 überall neue Städte gebaut worden sind, oder? Da wurden vor allem Stadtrechte vergeben an bestehende Siedlungen, oder?
Nee, tatsächlich entsteht die Städtelandschaft, so wie wir sie heute kennen, in dieser Zeit um 1200, so zwischen 1150 und 1250. Vorher gab es im gesamten damaligen Großen Reich 200 Städte, danach gibt es 1000 mehr. Mhm. Also die meisten fangen wirklich erst in der Zeit an. Und es gibt wenige ältere aus römischen Wurzeln oder aus karolingisch-ottonischen Wurzeln. Aber der Boom, der setzt in dieser Epoche ein.
Wer hat denn das Stadtrecht vergeben und was hatte die Stadt davon?
Ja, eigentlich ist es ein königliches Privileg. Also der König muss jemandem erlauben, eine Stadt zu gründen. Aber im 12. Jahrhundert löst man sich so langsam davon. Berthold von Zähringen ist der Erste, der eine Stadt richtig dann gründet, quasi aus eigenem Recht. In Freiburg, im Breisgau passiert das. Und relativ bald ist das Ganze das Interesse der Landesherren, dass sie Städte bekommen. Denn ohne Städte können sie eigentlich von der großen Entwicklung der Zeit nicht profitieren.
Warum?
Die Stadt ist die angesagte Form. Ja, es ist ein wirklicher Boom, sozusagen an Bevölkerung. Es sind viel mehr Menschen da als vorher. Zum Zweiten an Handel. Es kommt der große internationale Handel so richtig in Schwung. Kaufleute sind überall da, die diese Städte auch versorgen können, die aber auch eine Bühne dafür brauchen, die Marktplätze brauchen. Und wenn man da als Landesherr ein bisschen von profitieren wollte und nicht all diese Entwicklungen an sich vorbeilaufen lassen ließ, dann brauchte man Städte.
Es ist ja heute immer noch so, dass nicht jede Siedlung, nicht jedes Dorf sich Stadt nennen darf. Dieses Stadtrecht, hatte das irgendwelche Auswirkungen auf die Bürger, die da drin lebten?
Ja, absolut. Also das Stadtrecht, das dann in dieser Zeit auch gerade erst entsteht, das gibt es so vorher gar nicht. Also das ist wirklich was ganz Besonderes, wenn wir an das Magdeburger Recht denken, was dann ganz weit in den Osten ging, oder an das Recht aus Lübeck, was sich im Hanseraum verbreitete. Dann sind das Rechtsetzungen, die den Bürgern erlauben, über ihre eigenen Anliegen auch selber zu entscheiden. Also der Rat kann Recht setzen. Es gibt ein vergleichbares Recht in großen städtischen Zusammenhängen, Zusammenschlüssen. Und das ist eine Basis, die man auch heute noch braucht. Also Handel kann eigentlich nur getrieben werden, wenn es eine verlässliche Rechtsbasis gibt. Und insofern nehmen die Bürger das selber in die Hand.
Warum war das gerade in dieser Zeit? Warum gerade ab 1200?
Ja, da kommt ganz viel zusammen. Also das ist wirklich eine Boomzeit. Einmal ist es damals ziemlich warm. Man kann sagen, fast so wie heute, das mittelalterliche Wärmeoptimum. Das führt dazu, dass Weinbau bis in Ostpreußen möglich gewesen ist. Und also die Erträge aus der Landwirtschaft enorm wachsen, die Bevölkerung wächst und dadurch natürlich auch mehr Handel, mehr Umsatz, mehr Gewinn da ist. Man muss sich das mal vorstellen. In dieser Zeit entstehen die Kathedralen. In dieser Zeit werden am laufenden Band größte Investitionen getätigt. Da können wir uns heute mal ein Beispiel dran nehmen. Und da sieht man, wie viel im Umlauf war und was möglich gewesen ist. Dazu kommt Entwicklung in Technik, in Wissenschaft, Innovationen, Entstehung der Universitäten. Also das ist wirklich eine uns prägende Zeit.
Nun würde ich ja die Geschichte des Städtebooms ab 1200 klar bei den Historikern vermuten. Sie sind aber Archäologe. Wo suchen Sie denn am liebsten nach Hinweisen darauf, wie man, sagen wir mal, in Berlin-Köln früher so gelebt hat?
Ja, ohne den Kollegen Historikern zu nahe zu treten, würde ich sagen, richtige Erkenntnisse für diese Entstehungsgeschichte können nur wir Archäologen bringen. Denn zum Beispiel in Berlin ist die erste Urkunde von 1237 überliefert, wo ein Propst Simeon aus Köln genannt wird. Wir sind aber inzwischen in Zeiträumen bei 1160, 1170 mit den ältesten archäologischen Hinterlassenschaften und Zeugnissen. Und wir können daher ziemlich genau sagen, in welchen Stufen sich Berlin und Köln entwickelte. Jahrzehnte, bevor das erste Mal eine Schriftquelle kommt.
Ich habe gehört, am liebsten graben Sie da, wo es nicht gut riecht.
Also Archäologen generell sind geradezu scharf auf Kloaken. Also das sind die Gruben unter den Toiletten, aber in die wurde auch alles mögliche andere hineingeschmissen. Und ja, das sind für uns tatsächliche Fundgruben und deren Aussagekraft hat sich in den letzten Jahren noch mal geradezu potenziert.
Warum?
Das liegt vor allen Dingen an den modernen naturwissenschaftlichen Methoden. Also zum Beispiel in Lübeck gibt es ganz tolle Auswertungen jetzt der DNA von Pflanzen, die in den Kloaken gefunden worden sind oder deren Reste da reingekommen sind. Und da sieht man, also die hatten eine exotische Gewürzwelt, von der wir heute nur manchmal träumen. Also alles, was interessant ist, war damals auch im Gebrauch, wurde gegessen und wurde dann auch ausgeschieden.
Alles, was wir heute an schlechten Seiten, an negativen Aspekten des Lebens in Städten sehen, hat sich das damals auch schon entwickelt?
Ich glaube nicht in dieser Art und Weise. Also man muss sich gerade diese Zeit um 1200 schon relativ geordnet vorstellen. Es gibt auch strenge Bauvorschriften, die Grundstücke sind ordentlich vermessen und so. Es ist keineswegs das finstere, dreckige, schlammige Mittelalter. Sieht vieles anders aus. Und ich glaube, in einigen waren uns diese mittelalterlichen Städte auch voraus, zum Beispiel was bürgerlichen Zusammenhalt anging. Die Bürgerinnen und Bürger waren organisiert, sie waren in den Pfarrgemeinden tätig, sie waren in der Bürgergemeinschaft, sie waren in Zünften, in Gilden, sie hatten eigene Elemente der Sozialfürsorge. Also einiges ist dabei, von dem wir wieder etwas lernen können.
Unsere Megacities heute weltweit, die sind natürlich mit den Städtchen des Mittelalters nicht zu vergleichen. Heute leben weltweit erstmals mehr Menschen in Städten als auf dem Land. Was glauben Sie, lernt die Menschheit aus den Fehlern der Vergangenheit für den Städtebau der Zukunft?
Ich bin mir nicht so sicher, dass das wirklich gelingt. Also die Stadt des Mittelalters, und das wird in unserem Buch deutlich, was ich mit Gisela Greichen zusammengeschrieben habe, das ist ein sehr komplexes Gebilde, genau austariert zwischen öffentlichen Flächen, gemeinschaftlichen Gebäuden und dem Privatbesitz. Und heute hat man den Eindruck, in diesen Megacities, es ist einfach ein ungebändigtes Wachstum, ohne dass diese Ansprüche an eine Stadt auch immer berücksichtigt werden. Ich glaube, da muss der Städtebau darauf reagieren und auch wieder detaillierter werden.
Also, wenn Sie jetzt das Buch suchen, das heißt Gründerzeit 1200, wie das Mittelalter unsere Städte erfand, geschrieben haben es die Journalistin Gisela Greichen und Professor Dr. Matthias Wemhoff, der Berliner Landesarchäologe. Herr Wemhoff, danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1.
Sehr gerne.